Genau, das ist so eine typische Packung. Das ist hier ein Grippeimpfstoff.
Der Mann, der mir hier gerade den hochmodernen Grippeimpfstoff präsentiert, ist Dr. Florian Breitsameter. Er ist Kurator im Deutschen Museum und zuständig für den Bereich Pharmazie und Medizintechnik. Wir sind in seinem Büro, in einem Nebengebäude des Museums. Die Wände sind voll mit Bücherregalen, die bis zur Decke gehen. Ich würde es als kreatives Chaos beschreiben. Hier und da liegen Verpackungen von Medikamenten herum, wie eben auch die vom Grippeimpfstoff.
Es sind Ziehen, Platz für Ziehen-Spritzen, Fertigspritze in diesem Fall.
Aber das, wofür ich eigentlich hier bin, ist nicht der moderne Grippeimpfstoff, sondern viel, viel älter. Das Objekt, um das es heute gehen soll, liegt auf dem Tisch vor mir. In seiner Geschichte geht es um nicht weniger als Leben und Tod. Dabei ist dieses Objekt fast unscheinbar.
Eine kleine Schachtel. Ich würde sagen, die ist ja so groß wie eine Streichholzschachtel ungefähr. Also wirklich sehr klein, außen schon so ein bisschen vergilbt.
Die Schachtel ist aus Pappe und bräunlich-gelblich verfärbt. Sie hat leichte Flecken. Man sieht einfach, dass sie sehr alt sein muss. Die Schrift darauf lässt sich aber noch super entziffern.
Und dann steht drauf Institut für Fleckfieberforschung, Oberkommando des Heeres Krakau. Können Sie die noch einmal eröffnen?
Dr. Florian Breitsameter fasst die Pappschachtel ganz vorsichtig mit Handschuhen an.
Zieht die hier nach oben auf?
Die Schachtel ist zwar so klein wie eine Streichholzschachtel, lässt sich aber anders öffnen. So ein bisschen wie ein Lippenstift mit einer Kappe drauf. Florian Breitsameter stellt die Schachtel hochkant und zieht sie in der Mitte ganz langsam auseinander.
Und dann hat man da so drei kleine Fächer sozusagen drin. Die sind auch abgeteilt mit Pappe und da sind dann die Glasampullen drin. Die Glasampullen sind wirklich, die sind sehr, sehr klein, oben sehr schmal. Und da ist dann die Flüssigkeit drin. Und die ist jetzt die ist sehr, würde ich sagen, so bräunlich-milchig.
Diese bräunlich-milchige Flüssigkeit ist ein Impfstoff. Ein Impfstoff, der im Zweiten Weltkrieg vielen Menschen das Leben gerettet hat. Allerdings nicht nur so, wie man das typischerweise von einem Impfstoff erwartet.
Herzlich willkommen im Deutschen Museum. 3, 2,
1. Ihr hört Unboxed. Stories ans Licht gebracht. Ich bin Lisa-Sophie Scheurl und in diesem Podcast vom Deutschen Museum nehme ich euch mit in das Leben von ErfinderInnen und EntdeckerInnen, die etwas verändern wollten, die einen Traum hatten. Ich erzähle euch die Geschichten, die in den Museumsstücken schlummern. Und ich treffe die Menschen, die die Objekte und deren Geschichte für die Nachwelt erhalten, die KuratorInnen des Deutschen Museums. Heute tauchen wir in eine Geschichte ein, die für mich schon fast was von einem Kinofilm hat. Es geht um deutsche Kriegsgeschichte, um noch nie dagewesene Labortechniken, einen sehr mutigen Mann und Läusepopos.
Warte, ich nehme doch schnell was trinken.
Natürlich, Sie können auch zwischendurch was trinken.
Ja, aber da muss ich niemand unterbrechen.
Florian Breitsameter sitzt mir an seinem Schreibtisch gegenüber. Er trägt ein rotes Hemd, darüber einen dunkelblauen Pullover. Seine Brille hat dicke, schwarze Ränder. Und ihr hört's, er will direkt loslegen und mit mir über den Mann sprechen, um den es heute geht. Sein Name? Rudolf Weigel.
Rudolf Weigel hat eine ganz interessante Geschichte. Er hat sich selbst immer als polnischer Biologe gesehen, war aber natürlich geboren in K&K.
K&K für kaiserlich und königliche Monarchie.
Das heißt in Österreich-Ungarn und zwar eigentlich im tschechischen, heute tschechischen Teil.
Und zwar 1883, also vor, grob 150 Jahren. Und eine Sache, die wichtig ist, um Rudolf Weigel als Mensch besser zu verstehen, sein Vater ist Pole, also fühlt er sich Polen, der polnischen Kultur und Natur, sehr zugehörig. Die andere Sache ist,
die Tatsache, dass er ein sehr, sehr guter Arbeiter im Labor war. Also es war sozusagen eigentlich jemand, der sehr stark durch seine Arbeit geprägt war.
Nach dem Schulabschluss studiert Rudolf Weigel Naturwissenschaften an der Universität Lemberg. Den Ort könnt ihr euch schon mal merken, der wird in dieser Folge noch das ein oder andere Mal vorkommen. Heute heißt er Lviv und liegt in der Ukraine, nahe an der polnischen und slowakischen Grenze. Dort promoviert Weigel und habilitiert sich. Er bekommt also eine Lehrbefugnis im Bereich der Zoologie und vergleichenden Anatomie. Mit 24 Jahren ist Rudolf Weigel also jemand, der sich sehr gut auskennt mit Tieren und mit menschlichen Körpern. Er hätte wahrscheinlich ein schönes Leben als Professor und Dozent haben können, aber dann bricht 1914 der Erste Weltkrieg aus. Rudolf Weigel wird einberufen, aber nicht als Soldat, sondern als Wissenschaftler. Er soll im Sanitätswesen der österreich-ungarischen Armee forschen, denn die hat ein Problem: Fleckfieber.
Nach ungefähr 8 bis 10 Tagen nach der Infektion kommt es eben zu starkem Fieber. Das Fieber kann bis zu 2 Wochen andauern. Und es bilden sich eben auch große rote Ausschläge auf der Haut. Daher ist der deutsche Name Fleckfieber. Und es ist tatsächlich so, dass die Todesrate unbehandelt liegt so zwischen 7-40%.
Also schon eine gefährliche Erkrankung. Heute kommt Fleckfieber nur noch sehr selten vor. Aber damals ist die Erkrankung eng mit dem Krieg verbunden.
Fleckfieber ist etwas, was sozusagen auftritt, wenn Menschen unter schlechten hygienischen Bedingungen zusammenkommen. Es tritt auf in kühleren Gegenden vor allem.
Und damals im Krieg, gerade wenn man zum Beispiel an der Ostfront im Schützengraben liegt, kann es richtig kalt werden. Und was hilft gegen die Kälte? Klar, dicke Klamotten. Doch meistens gibt es für Soldaten keine Möglichkeit, die zu wechseln. Und Klamotten werden im Krieg zwangsläufig schmutzig, sind voller Bakterien und dann kommen Kleiderläuse.
Und mit den Läusen kommt das Fleckfieber.
Ich glaube, wir erinnern uns alle noch daran, als im Kindergarten oder der Grundschule Läuse rumgegangen sind und unsere Eltern in mühseligster Kleinstarbeit mit diesen Läusekämmen unsere Haare durchforstet haben. Und dann gab es da noch dieses eklige Shampoo, das so bestialisch gestunken hat. Ja, Kleiderläuse sind so ähnlich. Nur, dass sie nicht nur in den Haaren sitzen, sondern auch in der Kleidung und auf der Haut. Aber sie sind eben auch Parasiten, die sich vom menschlichen Blut ernähren. Und genau so sorgen sie dafür, dass sich Fleckfieber verbreitet.
Kleiderläuse müssen quasi bloß eine Person, die Fleckfieber hat, an der Blut saugen. Und dann vermehrt sich in den Läusen das Bakterium, das dafür verantwortlich ist. Und wenn sie dann den nächsten Wirt haben, auf den sie sich vermehren, dann ist es zwar nicht so, dass sie beim Biss das Bakterium übertragen, aber durch ihre Ausscheidungen, da sind wiederum die Bakterien enthalten. Und da jeder Biss juckt und alles, ist es tatsächlich so, dass beim Kratzen dann der Haut tatsächlich diese Bakterien über den Läusekot in die Haut gelangen, wiederum beim Menschen.
Das wird später noch sehr relevant. Der Biss der Laus ist tatsächlich nicht ansteckend, nur juckt er halt sehr doll. Was ansteckend ist, ist der Kot der Laus. Also neben all den anderen Gefahren, die es im Krieg eh schon gibt, muss man auch Angst vor Fleckfieber haben. Gerade wenn man von Deutschland aus in den Osten gezogen ist. Hier sterben viele Soldaten an dieser Erkrankung. Und da kommt Rudolf Weigel ins Spiel. Er soll eine Lösung für dieses Problem finden. Seine Idee: ein Impfstoff. Impfstoffe waren damals nichts Neues. Der erste Impfstoff gegen Pocken wurde schon Ende des 18. Jahrhunderts entdeckt und dann mit der Zeit immer weiterentwickelt. Den richtigen Durchbruch hatte das Impfen dann mit dem Tollwut-Impfstoff von Louis Pasteur Ende des 19. Jahrhunderts.
Und was eben Pasteur gemacht hat, war sozusagen, er hat eigentlich sozusagen den Tollwut-Erreger genommen und den abgetötet. Auf bestimmte Art und Weise. Und das eben gespritzt. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass sich Antikörper bildeten im Körper und der Körper selbst eben die Krankheit dann verhindern konnte bzw. bekämpfen konnte. Es gab aber der Tollwut.
Mitten im Ersten Weltkrieg tüftelt Rudolf Weigel jetzt an diesem Impfstoff. Und das ist gar nicht so leicht, denn die Krankheit bricht damals zwar vor allem während Kriegszeiten aus, aber man will auch nach Kriegsende weiter an dem Impfstoff forschen. Rudolf Weigel braucht also den Fleckfiebererreger unabhängig von infizierten Menschen. Am besten wäre es, den Fleckfiebererreger in Reinform zu vermehren. Nur der lässt sich nicht mal eben in der Petrischale züchten. Also muss Weigel es anders angehen.
Weigel hat eben tatsächlich seinen Impfstoff deutlich aufwendiger gestaltet und das Ganze auch sozusagen versucht, ein bisschen wissenschaftlicher herzustellen. Das heißt, er hat angeregt, auch durch seinen Professor, angefangen, ein Verfahren zu entwickeln, um eben die Läuse tatsächlich gezielt infizieren zu können, ohne dass die an einem infizierten Menschen saugen müssen.
Rudolf Weigel, wie wir gehört haben, jemand, der sehr viel im Labor tüftelt, löst das Problem, das er hat, mit einer völlig neuen Technik. Hier ein kurzer Hinweis, in den nächsten paar Minuten geht es um Tierversuche. Er nimmt keine Menschen, die infiziert sind, sondern lediglich ihr Blut. Das Blut spritzt er dann einem Meerschweinchen. Side note, die werden in Tierversuchen oft verwendet, weil sie billig sind und sich schnell vermehren. Und in dem Meerschweinchen vermehren sich dann die Bakterien.
Und dann nimmt man wiederum das infizierte Gehirn des Meerschweinchens, dieses Gewebe, und damit kann man jetzt Läuse infizieren. Und zwar sehr gezielt.
Ihr erinnert euch, die Läuse saugen ja nur an Menschen, nicht an Meerschweinchen. Also entwickelt Weigel folgende Methode.
Das Meerschweinchengewebe mit den Bakterien der Laus rektal zu injizieren und damit die Laus zu infizieren.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wirklich, diese Läuse sind so klein.
Genau.
Wie macht man das denn?
Er hat quasi eine Glaspipette genommen und die extrem also erhitzt und dann auseinandergezogen, dass man am Schluss eine extrem dünne Kapillare noch hat vorn. Und darüber sozusagen dann unter der Lupe der Laus sozusagen rektal injiziert.
Also in den Po. Rudolf Weigel muss echt ein krasses Mikroskop gehabt haben. Läuse werden maximal 4 mm groß. Das stelle ich mir so schwierig vor. Naja, jedenfalls Success. Rudolf Weigel hat den Erreger erfolgreich im Labor vermehrt. Er hat es geschafft, Läuse zu infizieren, ohne dass die an einem infizierten Menschen saugen müssen. Aber ganz ohne Menschen kommt Rudolf Weigel nicht aus. Damit er einen hochdosierten Impfstoff herstellen kann, müssen sich die Läuse vermehren. Dafür brauchen sie Futter, aka Menschenblut.
Er hat dann eben tatsächlich erstmal bei sich selbst oder mit anderen Personen das so gemacht, dass er quasi die Läuse gezielt draufgesetzt hat, dass die Läuse da saugen konnten und sich ernähren. Und das Saugen selber war ja nicht gefährlich für die Helfer sozusagen.
Ihr erinnert euch, das Saugen an sich ist nicht ansteckend, nur wenn man kratzt und der Kot dann in die Wunde kommt. Selbstbeherrschung ist hier also das Stichwort. So, jetzt haben wir Läuse, die die Fleckfieberbakterien in sich tragen und sich auch fleißig vermehren. Soweit, so gut. Aber Weigel braucht ja den Erreger an sich. Eine Option wäre, die infizierten Läuse zu zerreiben. Allerdings hat man dann auch viel anderes Gewebe mit drin. Deshalb tüftelt Rudolf Weigel weiter. Vielleicht sitzt er eines Abends in seinem Labor, hat eine Kerze an, ein Blatt Papier vor sich, einen Stift. Ich kann mir das ganz gut vorstellen.
Was, wenn man das Bakterium auf gleichem Wege wieder aus den Läusen herausholt, bevor die Krankheit bei den Läusen ausbricht? Sollten sie jetzt töten und dann ihm den Darm entnehmen? Ja, vielleicht kann ich sie mit einer Phenollösung töten. Ja, und dann habe ich auch keine anderen Proteine, sondern nur die hochkonzentrierten Bakterien des Fleckfiebers eben im Darm. Und daraus lässt sich dann ein hervorragender Impfstoff herstellen.
Gesagt, getan. Das Ultravergrößerungsmikroskop muss wieder her. Die Läuse werden getötet, noch bevor die Krankheit bei ihnen ausbricht und ihnen wird der Darm mit den Bakterien entnommen. So kann Weigel jetzt wieder ganz nach der Pasteur-Methode die Bakterien abtöten und daraus einen Impfstoff herstellen. Der kommt dann in kleine Glasampullen, in solche, wie Florian Breitsameter sie in der Schachtel in seinem Büro hat.
Und man braucht jetzt, wir haben ja gesehen, in diesem Ding ist ja Platz für 3 Ampullen. Das heißt, man hat quasi 3 Impfungen, muss man vornehmen.
Das kennen bestimmt viele von uns noch von Corona. Damit die Impfung wirkt, muss man mehrere bekommen. Beim Fleckfieber waren es eben 3.
Und in der ersten Ampulle waren ungefähr 17 Därme verarbeitet. In der zweiten waren es 33. Und dann die dritte Ampulle war das Konzentrierteste. Es war quasi für den Booster, waren 50 Därme. Das heißt, insgesamt, wenn man es zusammenrechnet, 100 Därme braucht jemand für so eine komplette Packung.
Um eine Person zu impfen.
Um eine Person quasi komplett durchzuimpfen. Und der Impfschutz hielt dann wohl ungefähr, kann man sagen, ein Jahr.
100 Läuse, um eine Person zu impfen? Die sind zwar winzig, aber irgendwie finde ich das trotzdem total viel. Also das sind 100 unter dem Mikroskop entnommene Läusedärme. Aber nicht nur die Umsetzung, auch überhaupt auf diese Methode zu kommen, das dauert Jahre.
Wann genau Rudolf Weigel welchen Schritt ausprobiert und in die Entwicklung des Impfstoffs eingebaut hat, weiß man allerdings leider nicht. Denn
das ist eben das Problem, weil Rudolf Weigel hat eben relativ wenig publiziert. Und er hat auch relativ wenig darüber publiziert, quasi wie er dann genau das optimale Rezept hatte. Wie gesagt, der Impfstoff an sich, die Idee, ist aus der Zeit des Ersten Weltkriegs.
Was man aber weiß, 1917 schafft es Rudolf Weigel zum ersten Mal, einen Fleckfieber-Impfstoff zu entwickeln. Und auch als der Erste Weltkrieg dann 1918 endet, forscht er weiter. Allerdings nun am Institut für Fleckfieberforschung. Und in einem anderen Land, denn Lemberg, was vorher zu Österreich-Ungarn gehört hat, ist nun polnisch. 1933 publiziert Rudolf Weigel einen Artikel mit dem Titel »Die Ergebnisse der Schutzimpfung gegen Fleckfieber«. Gleichzeitig arbeitet er daran, seinen Impfstoff weiterzuentwickeln. Und dann bricht 1939 der Zweite Weltkrieg aus. Direkt zu Beginn wird Lemberg von der Sowjetunion überfallen und ist nun russisch. Und die Russen sind extrem interessiert an Weigels Impfstoff. Sie fördern seine Forschung. Aber das hält nicht lange an.
Dann, 1941, kamen die Deutschen, haben wiederum Lemberg von den Russen erobert. Und dann ging das Ganze quasi in deutsche Hand über.
Das heißt, Lemberg und auch die Forschung von Rudolf Weigel wurde die ganze Zeit hin und her gereicht. Ich stelle mir das total kompliziert vor. Und ich habe es am Anfang ja schon erzählt. Rudolf Weigel hat sich polnisch gefühlt. Also wollte er unter keinen Umständen für die Deutschen arbeiten. Aber im Krieg sucht man sich seinen Arbeitgeber eben nicht aus. Er wird gezwungen, den Impfstoff unter den Deutschen weiterzuentwickeln. Und vor allem zu verbreiten. Denn auch im Zweiten Weltkrieg bleibt Fleckfieber eine große Gefahr. Jetzt soll Weigel von 0 auf 100 tausende Impfstoffdosen produzieren. Und ihr erinnert euch, 100 Läuse werden gebraucht, um einen einzigen Menschen zu impfen. Wenn man jetzt tausende Menschen impfen will, eben ganze Heere, dann braucht man unglaublich viele Läuse und dafür eben auch so einige Menschen, die diese Läuse mit ihrem Blut füttern.
Und man musste quasi, glaube ich, einmal am Tag oder zweimal am Tag mussten die antreten zum Läusefüttern für eine gewisse Zeit.
Diese Läuse zu füttern, das deklariert Weigel als einen kriegswichtigen Job. Er sagt, diese Menschen können den Krieg vielleicht entscheiden. Und er kann sich die Leute, die die Läuse füttern, selbst aussuchen.
Und er hat sich dann dafür entschieden, tatsächlich Lemberger Bevölkerung zu nehmen.
Die Lemberger Bevölkerung, die so viel zwischen Ländern hin und her gereicht wurde, war durch die Kriege stark geprägt. Und es gab in der Bevölkerung sehr viele Juden.
Und er hat dann sich eben dazu entschlossen, tatsächlich genau diesen Menschen explizit zu helfen, indem er sie als Läusefütterer einsetzte. Er hat gar nicht gezielt tatsächlich die Juden ausgewählt, weil er wusste, was quasi sonst, sondern hat einfach ganz gezielt Menschen ausgewählt aus diesem Umfeld, denen es sonst nicht gut ergangen wäre, und hat die gezielt eingesetzt dafür.
Sorry, wenn ich jetzt kurz zum Rudolf Weigel Fangirl werde, aber wie krass ist er bitte? Er rettet nicht nur tausenden Menschen mit dem Impfstoff an sich das Leben, sondern eben auch den Läusefütterern, darunter auch viele jüdische Personen, indem er sie halt als kriegswichtig erklärt. Wenn das nicht das Zeug für einen Hollywood-Film hat, dann weiß ich auch nicht. Rudolf Weigel war übrigens auch für 4 Medizin-Nobelpreise nominiert, unter anderem auch für die Entwicklung des Impfstoffes. Aber er hat nie einen gewonnen. Und auch wenn das Fleckfieber heute keine große Gefahr mehr darstellt, einfach weil sich Hygienebedingungen in den letzten rund 100 Jahren einfach stark verbessert haben, ich kann kaum glauben, dass diese Geschichte in so einem kleinen Schächtelchen steckt. Florian Breitsameter hat mir übrigens auch erzählt, wie dieser Impfstoff ins Deutsche Museum gekommen ist. 2018 bekommt das Deutsche Museum einen Anruf. Die Tochter eines Apothekers aus München, der kürzlich verstorben ist. Ihr Vater hatte lange die Apotheken für verschiedene Kliniken geleitet und irgendwann angefangen zu sammeln.
Und als er starb und wohl einige Zeit schon tot war, hat dann seine Tochter festgestellt, dass da 5 Kartons, so Kopierpapierkartons rumstanden, voller quasi alter Arzneimittelpackungen. Und sie eigentlich nicht direkt wüsste, was sie damit tun soll. Andererseits wollte sie es nicht einfach wegwerfen im Müll, weil alte Medikamente in diesen Mengen ist auch ein bisschen problematisch.
Also ruft sie im Deutschen Museum an. Normalerweise nimmt das Deutsche Museum nicht so komplette Privatsammlungen entgegen, weil das einfach zu viel Arbeit ist, sowas durchzugehen. Aber diese hier klang vielversprechend. Also ist Florian Breitsameter hingefahren, um diese Pappkartons anzusehen.
Und in dieser Sammlung waren eben auch alle Dinge dabei, von denen man teilweise gar nicht wusste, dass sie existieren.
Wie war das für Sie, als Sie das zum ersten Mal gesehen haben? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Ja, das ist immer was Besonderes, eigentlich alte Impfstoffe zu finden, weil tatsächlich Impfstoffe eigentlich normalerweise, wenn sie erfolgreich sind und alles, nicht übrig bleiben.
Dass dieser Impfstoff also überhaupt noch existiert, ist ein kleines Wunder. Und dieses Wunder gehört jetzt dem Deutschen Museum. Fotos des Impfstoffes sind übrigens zugänglich in Deutsches Museum Digital, der Online-Präsentation der Sammlung. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das war Folge 3 von Unboxed – Stories ans Licht gebracht. In der nächsten Folge erzähle ich euch die Geschichte eines Instruments, von dem es nur noch 2 Originale weltweit gibt und von denen eines im Deutschen Museum steht. Unboxed – Stories ans Licht gebracht ist eine Produktion von Kugel und Niere für das Deutsche Museum. Vielen Dank an Dr. Florian Breitsameter für das Interview. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn und empfiehlt ihn gerne weiter. Redaktion: Johanna Baumann, Elisabeth Fee und ich, Lisa-Sophie Scheure. Sounddesign: Simone Hundrieser. Executive Producer: Kugel und Niere, Anna Bühler und Elisabeth Fee. Executive Producer: Deutsches Museum, Annette Lein, Denise Hanak und Carola Dahlke. Die Entwicklung dieses Podcasts wurde ermöglicht durch die Commerzbank-Stiftung. Mein Name ist Lisa-Sophie Scheurel und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.